ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Auch Tiere arbeiten zusammen, helfen sich gegenseitig, sind empathiefähig. Neueste Forschungen entdecken Details über ein Verhalten im Tierreich, das man lange Zeit für ausschließlich menschlich gehalten hat.
Guck mal, die klettert.
Ja, die umarmen den Baum richtig und halten sich daran fest. Das ist... Oft ist auch eine, die dann den Baum umbiegt und die anderen kommen auch ins Fressen und so. Und das.
Was dieser Ziegenhalter hier beschreibt, habe ich selbst gesehen. Ziegen helfen einander. So sieht es zumindest aus. Eine große, starke Milchziege stellt sich auf die Hinterbeine, biegt eine grün belaubte junge Birke zur Erde und hält sie dort mit den Vorderbeinen fest. Kleinere und schwächere Ziegen kommen herbei und fressen eifrig den saftigen Leckerbissen. Seitdem ich das beobachtet habe, frage ich mich, handelt die große, starke Ziege selbstlos, also altruistisch, indem sie ihren kleineren Herdenmitgliedern zu Futter verhilft und dadurch selbst weniger bekommt, oder nimmt sie die Mitesser nur in Kauf? Wie weit gehen Tiere überhaupt in ihren Diensten für andere? Und können sie Freundschaften schließen? Im Aquarium des Berliner Zoos steht ein Mädchen vor dem Schaukasten mit den südamerikanischen Blattschneiderameisen. Wir bewundern beide das emsige Treiben. Die Tiere schleppen große Stücke grüner Blätter durch Röhren aus Plexiglas in ihren Bau. Reviertierpfleger Shahin Tavangari erklärt, was wir hier sehen.
Also es gibt hier tatsächlich eine ziemlich interessante Arbeitsteilung. Also es gibt zuerst die, die das Futter suchen, die legen eine Spur und dann kommen die, die das Futter schneiden. Und die schneiden erstmal große Stücke und tragen sie dann ins Nest rein. Also man kann die einzelnen Arbeiterinnen dann auch an den Größen unterscheiden. Ja, da kommt eine Ameise, die ist eine Stufe kleiner, die nimmt dann diese großen Brocken und fängt an, die in kleine Stücken zu zerschneiden. Und dann kommt eine weitere Arbeiterin und die ist nochmal eine Stufe kleiner und die fängt an, diese kleinen Stücken dann zu zerkauen und so kleine Kügelchen zu produzieren, die sie dann ja in diese Form sozusagen bringt, die wir hier sehen, mit den ganzen Gängen dazwischen. Und da siedelt dann der Pilz drauf. Und der Pilz ernährt sich von diesem ausgekauten Pflanzenbrei, ja, der halt über mehrere Schritte dann von den Ameisen verarbeitet wurde.
Die Arbeiterinnen kooperieren und leisten dabei Erstaunliches. Warum tun sie das?
Dass Tiere einander helfen, dass sie zusammenarbeiten und bei Gefahr füreinander einstehen, ist eine bekannte Tatsache. Im Jahr 1827 berichtete etwa der Goethe-Freund und nebenbei Hobby-Ornithologe Johann Peter Eckermann dem berühmten Dichter von einer Beobachtung. Ein Rotkehlchen hatte zwei Zaunkönigjunge gefüttert und großgezogen. Johann Wolfgang von Goethe vermutet eine höhere Macht am Werk.
Da stehen wir allerdings vor etwas Göttlichem, das mich in ein freudiges Erstaunen setzt. Wäre es wirklich, dass dieses Füttern eines Fremden als etwas Allgemeingesetzliches durch die Natur ginge, so wäre damit manches Rätsel gelöst. Und man könnte mit Überzeugung sagen, dass Gott sich der verwaisten jungen Raben erbarme, die ihn anrufen.
Solche Beobachtungen gibt es zuhauf. Dass Tiere sich der bedürftigen Jungen sogar einer anderen Tierart annehmen.
Mehr als 100 Jahre nach Goethe entwickelte der englische Biologe Charles Darwin seine Evolutionstheorie. Survival of the fittest bedeutet bei Darwin nicht, dass das stärkere Individuum überlebt und sich vermehrt, sondern dasjenige, das am besten an seine Umwelt angepasst ist. Warum aber gibt es dann sterile Arbeiterinnen bei Bienen und Ameisen? Warum warnen Vögel und bringen sich dadurch selbst in Gefahr? Warum füttern Mäuse und Rotkehlchen nicht nur ihre eigenen Jungen? Charles Darwin kannte all diese Phänomene, fand darauf aber keine befriedigenden Antworten. Seine Vermutung aber war, zumindest wenn es sich um Hilfeleistungen innerhalb der eigenen Art handelt, hat es etwas mit den Verwandtschaftsverhältnissen zu tun. Wieder über 100 Jahre später sollte die Genetik seine Vermutungen bestätigen.
Darwins Prinzip vom Survival of the Fittest wurde und wird vom sogenannten Sozialdarwinismus missinterpretiert und ideologisch instrumentalisiert als das Recht des Stärkeren im Kampf ums Dasein. Übertragen auf die Menschenwelt, meinen diese Theoretiker, seht her, in der Natur siegt immer der Stärkere, also der Egoist. Bei Menschen ist es folglich genauso. Die Schwachen müssen zugrunde gehen oder sogar vernichtet werden. Nur beobachtet man die Vorgänge im Tierreich, egal ob bei Ziegen, Totengräberkäfern, Vampirfledermäusen, Schweinen oder Wanderratten, dann fällt auf, dass im Tierreich keinesfalls nur der oder die Stärkste überlebt. Und dass dieses Recht des Stärkeren allein auch keine sinnvolle Überlebensstrategie für die eigene Art ist.
Diese Ansicht untermauert der anarchistische Schriftsteller Pjotr Krapotkin in seinem Anfang des 20. Jahrhunderts erschienenen Buch »Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt«. Er hatte als Geologe in den unwirtlichen Weiten Sibiriens jahrelang beobachtet, wie Tiere durch Kooperation, nicht durch Rivalität, ihr Überleben sichern. Auch er überträgt seine Erkenntnisse auf die Menschenwelt.
Streitet nicht. Streit und Konkurrenz ist der Art immer schädlich. Und ihr habt reichlich die Mittel, sie zu vermeiden. Das ist die Tendenz der Natur, die nicht immer völlig verwirklicht wird, aber immer wirksam ist. Das ist die Parole, die aus dem Busch, dem Wald, dem Ozean zurückkommt. Daher vereinigt euch, übt gegenseitige Hilfe. Das ist das sicherste Mittel, um all und jedem die größte Sicherheit, die beste Garantie der Existenz und des Fortschrittes zu geben, körperlich, geistig und moralisch.
Philosophisch gesehen führt es also zu fundamental verschiedenen Weltbildern, ob man im sozialen Miteinander eher Aggression, Dominanz und Konflikt am Werk sieht oder Kooperation, Empathie und Altruismus. Aber zurück zur Tierwelt. Was genau versteht die Biologie unter den Begriffen Altruismus und Kooperation?
There are many different terms for what I would call pro-social behavior.
Dr. Liza Moskowitz ist Verhaltensbiologin am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Dummersdorf bei Rostock. Sie beschäftigt sich mit prosozialem Verhalten in der Tierwelt. Früher war sie an Feldstudien an Bonobos, Schimpansen und Pavianen in Afrika beteiligt. Seit einigen Jahren widmet sie sich den Nutztieren und besonders den Schweinen. Altruismus und Kooperation, erklärt sie, sind Formen prosozialen Verhaltens.
When we're talking about, from a biological perspective,
aus der Perspektive der Biologie meinen wir damit das Verhalten eines Tieres, das einem anderen einen Nutzen bringt. Damit wissen wir noch nicht, ob das betreffende Individuum tatsächlich helfen will. Es ist noch nichts über seine Motivation, die zugrunde liegende Intention gesagt. Wir beobachten einfach nur eine Aktion, die einem anderen Individuum nützt. Das ist prosoziales Verhalten.
Unter Tieren ist Kooperation auf verschiedenen Ebenen sichtbar. Hyänen jagen gemeinsam. Wölfe ziehen gemeinsam ihre Jungen groß. Ameisen füttern gemeinsam die Königin. Altruismus aber geht über Kooperation hinaus. Er ist eine extremere Form prosozialen Verhaltens, erklärt Liza Moskowitz.
Altruismus bedeutet, dass ein Tier einem anderen hilft und sich selbst dabei in Gefahr bringt oder einen anderen Nachteil erleidet. Zum Beispiel dadurch, dass es auf Nahrung verzichtet oder Energie aufwendet. Ein solches Verhalten ist selten. Übrigens auch bei Menschen.
Als sie noch Feldforschung betrieb, hat Liza Moskowitz Altruismus bei Pavianen beobachtet. In Gruppen dieser Primatenart kommt es immer wieder vor, dass große, wehrhafte Männchen kleinere Mitglieder ihrer Gruppe gegen Angriffe von Löwen oder Leoparden verteidigen und dabei in Gefahr geraten, selbst verletzt zu werden. Im Extremfall opfern sie sich für ein schwächeres Mitglied ihrer Gruppe.
Je enger verwandt dabei das helfende Individuum mit demjenigen, dem es hilft, ist, desto klarer ist dieses Verhalten biologisch zu erklären. Denn allgemein geht die Biologie davon aus, dass ein Individuum bestrebt ist, sein eigenes genetisches Material so umfassend wie möglich in die nächste Generation zu vererben. Das ist das Prinzip der Verwandtenselektion, auf Englisch Kin Selection. Es wirkt zum Beispiel bei den Ameisen, der Königin und ihren eng miteinander verwandten Arbeiterinnen. Rätselhafter wird Altruismus, ob bei Tieren oder bei Menschen, wenn ein Individuum einem anderen hilft, das nicht mit ihm verwandt ist.
So wird beispielsweise eine Bonobo-Mutter erwartungsgemäß ihr Junges unter Einsatz ihres Lebens verteidigen. Warum ein Bonobo-Männchen sich eines fremden, verwaisten Jungtiers annimmt, lässt sich nicht so leicht erklären.
Das würde ich Altruismus nennen. Wir haben uns damals sehr gewundert und Fotos gemacht. Ein heranwachsendes Männchen schleppte das schwere Jungtier mit sich herum, das, soweit wir es feststellen konnten, nicht verwandt war. Und es machte ihm sichtlich große Mühe.
Das Beispiel mit der Ziege, die für Herdenmitglieder, die wahrscheinlich auch nicht verwandt sind, einen Baum herunterbiegt, ist ähnlich gelagert. Die Ziege selbst hat nichts von ihrer Aktion, im Gegenteil. Sie gibt etwas ab von dem begehrten frischen Laub, obwohl sie, nach ruppiger Ziegenart, Futterkonkurrentinnen eher mit den Hörnern vertreiben würde. Um diesem Verhalten und der möglichen Motivation dafür besser auf die Spur zu kommen, hat Dr. Christian Navrot, ebenfalls am Institut für Nutztierbiologie, eine Apparatur bauen lassen, mit deren Hilfe eine Ziege bewirken kann, dass sich ein Futtertrog in ein anderes Ziegengehege senkt. Die Ziege schaut zu, wie andere fressen, bekommt aber selbst nichts davon ab. Und es stellte sich heraus, dass die Ziegen trotz dieses offensichtlichen Nachteils die Apparatur immer wieder bedienten.
Das heißt, sie zeigen quasi einen konstanten Level an Interaktion mit diesem Apparat. Und das macht es für uns halt spannend, dann zu versuchen, mit noch einer weiteren Kontrollbedingung und noch einer weiteren Kontrollbedingung da irgendwie in den Kopf der Ziege reinschauen zu können, um zu sehen, ob die Tiere jetzt tatsächlich eine Art altruistische Motivation haben.
Liza Moskowitz arbeitet bei ihrem neuen Forschungsprojekt mit Schweinen. Es geht um die Frage, ist ein Hausschwein bereit, ein anderes aus einem Käfig zu befreien? Angeregt wurde dieses Experiment durch zufällige Beobachtungen einer Gruppe tschechischer Biologen.
Die Wissenschaftlerinnen hatten im Wald eine Falle für Wildschweine installiert, die sie auf die afrikanische Schweinepest testen wollten. Eines Nachts geschah Folgendes. Zwei junge Wildschweine waren in der Falle gefangen, warfen sich gegen die Gitterwände und zeigten alle Anzeichen höchster Erregung. Nach einiger Zeit kam eine größere Gruppe Wildschweine herbei, angeführt von einem älteren Weibchen. Diese untersuchte den Käfig mit gesträubten Haaren, untersuchte auch den Schließmechanismus und schob schließlich mit der Nase den Balken zur Seite, der die Tür blockierte. Die beiden gefangenen Tiere waren befreit.
Wir nennen das Rettungsverhalten. Das Tier, das rettet, geht tatsächlich ein Risiko ein. Es könnte dadurch, dass es einem anderen hilft, selbst verletzt werden. Das hat uns zu unserem Versuch inspiriert. Wir wollen wissen, ob auch Hausschweine Mitgliedern ihrer Gruppe helfen würden, die in Gefahr sind.
Um dies zu testen, stellten die Forscherinnen und Forscher 8 Gruppen je 10 gerade von der Mutter entwöhnter Ferkel zusammen, die teilweise miteinander verwandt waren. Nach einer Eingewöhnungsphase lernte jede dieser Gruppen die Einrichtung kennen, in der die Versuche stattfanden. Sie bestand aus einer geräumigen Box, in der sich die Gruppe aufhielt, und 2 angrenzenden, käfigähnlichen Abteilen mit jeweils einem Fenster und einer Tür zur Gruppenbucht. Diese Tür konnten die Schweine von außen mit der Nase öffnen. Jeweils 1 der Schweine wurde für einige Zeit von der Gruppe getrennt und in 1 der kleinen Abteile gesetzt. Und tatsächlich, in 85% der Fälle befreiten die Schweine in der Gruppenbucht ihre eingesperrten Artgenossen.
Die Schweine gingen beim Öffnen der Türen sehr zielstrebig vor und waren offensichtlich motiviert, einander zu helfen. Sie handelten ohne vorheriges Training und ohne Hilfe von unserer Seite. Die Schweine handelten aus ihrer eigenen Motivation heraus.
Der Versuch brachte weitere spannende Ergebnisse. Gefangene Schweine, die vehementer ihren Unmut äußerten, durch Quieken, Grunzen und Schnüffeln am Fenster zum Beispiel, wurden schneller befreit als solche, die weniger Zeichen von Unruhe zeigten. Es gab Schweine, denen nicht geholfen wurde. Schweine in der Gruppe, die sich häufiger und intensiver dem Fenster und dem eingesperrten Schwein zuwandten, öffneten häufiger die Tür. Es gab außerdem Schweine, die sehr oft halfen und andere, die weniger oder gar nicht die Tür öffneten.
Doch die Tatsache, dass sie die Tür öffneten, sagt noch nichts über ihre Motivation aus.
Vielleicht öffnet ein Schwein nur deshalb die Tür zu dem Abteil, weil es ein anderes Schwein darin sieht und herausfinden möchte, was es da drin tut. Vielleicht ist also seine Motivation Eigeninteresse oder Neugier. Es versteht offensichtlich, dass es nur die Tür öffnen muss, um das eingesperrte Schwein zu erreichen. Aber vielleicht versteht es nicht, dass das eingesperrte Schwein die Tür nicht selbst öffnen kann. Und noch etwas haben unsere Ergebnisse gezeigt. Obwohl das gefangene Schwein den Käfig meist sofort verließ und sich unter die Gruppe mischte, betraten in einem solchen Fall 80% der Helfenden das Abteil und untersuchten es. Wir wissen nicht warum. 20% taten das nicht und sahen mit der Befreiung des eingesperrten Schweins ihre Aufgabe für beendet an. Aber dass die Helfer das Abteil untersuchten, zeigt wohl, dass sie auf der Suche nach weiteren Informationen waren. Über ihre Motivationen müssen wir noch mehr herausfinden.
Altruistisches Handeln wurde bereits bei vielen Tierarten erforscht. So hat man herausgefunden, dass auch Tiere nach dem Prinzip von Gabe und Gegengabe handeln. Wie du mir, so ich dir. Das geschieht sowohl unter miteinander verwandten als auch unter nicht verwandten Tieren. Die Biologie nennt dieses Verhalten meist reziproken Altruismus. Man kennt es beispielsweise von Vampirfledermäusen.
Diese nachtaktiven, sehr kleinen Tiere leben in stabilen sozialen Gruppen aus verwandten und nicht verwandten Artgenossen, in der Regel Weibchen und ihre Nachkommen, und ernähren sich von Blut, das sie nachts bei Säugetieren oder Vögeln saugen. Mindestens alle 3 Tage brauchen sie eine Blutmahlzeit. Aber nicht alle Mitglieder der Gruppe sind regelmäßig erfolgreich bei der Jagd. Um andere Fledermäuse vor dem Verhungern zu bewahren, spenden sie einander Blut von Mund zu Mund. Dass sie ihre engeren Angehörigen, vor allem ihre Kinder, auf diese Art mit durchfüttern, entspricht biologisch betrachtet dem Prinzip der Verwandtenselektion. Aber warum teilen sie die Blutmahlzeit auch mit nicht verwandten Artgenossen? Forscherinnen und Forscher um den Verhaltensbiologen Gerald Carter von der Ohio State University haben in jahrelangen Versuchsreihen herausgefunden, welche sozialen Mechanismen diesen Blutspendebeziehungen zugrunde liegen. Die Fledermäuse müssen sich kennenlernen, befreunden und Vertrauen zueinander finden. Sie verbringen viel Zeit in der gleichen Höhle, rücken immer näher aneinander heran, wärmen sich gegenseitig, kraulen sich schließlich gegenseitig das Fell. Bis endlich, nach einigen Monaten, so viel Vertrauen entstanden ist, dass sie ihre kostbaren Blutmahlzeiten miteinander teilen. Eine Fledermaus, die die Blutspende nicht erwidert, wird in der Zukunft selbst weniger gespendet bekommen. So baut jede Fledermaus ein soziales Netz auf, das über die Familie hinausgeht und in Notzeiten überlebenswichtig sein kann.
Wo Vertrauen ist, kann Vertrauen gebrochen werden. Betrüger, Trickser und Trittbrettfahrer gibt es auch im Tierreich. Verhaltensbiologinnen und Biologen haben das Phänomen der Betrügerei bei verschiedenen Tierarten untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein gewisses Maß an Schmarotzern und Tricksern in sozialen Gruppen in der Regel geduldet wird. Evolutionär durchsetzungsfähiger ist die Kooperation. Eine Gruppe, beispielsweise von Pavianen, die miteinander kooperiert, ist auf die Dauer erfolgreicher als eine Gruppe mit lauter Egoisten und Trittbrettfahrern. Andererseits, gerade Trittbrettfahrer stellen in vielen Gruppen von Tieren kein Problem dar.
Zum Beispiel die Aaskrähen. Bei dieser sozial lebenden Vogelart ist es üblich, dass sich viele, auch nicht verwandte Tiere, um die Aufzucht der Jungen kümmern. Allerdings beteiligen sich rund 30% der potenziellen Helferinnen und Helfer nicht an der gemeinsamen Brutpflege. Bei Menschen könnte man sie als Drückeberger bezeichnen. Viel spricht aber dafür, dass sie im Grunde eine stille Reserve bilden. Sie springen ein, wenn aktivere Tiere ausfallen. Ähnliches vermutet man bei den fleißigen Blattschneiderameisen. Auch bei ihnen gibt es eine stille Reserve an Tieren, die sich an der allgemeinen Geschäftigkeit nicht beteiligen. Die aber aktiv werden, wenn geschäftige Schwestern aus welchen Gründen auch immer die Arbeit einstellen.
Zurück zu den Schweinen, die Artgenossen aus Käfigen befreien. Streng genommen kann man bei dem Laborversuch noch nicht von Altruismus sprechen. Denn den Schweinen, die für andere die Türen öffnen, droht ja keine Gefahr. Vielmehr fühlen sie sich vollkommen sicher in ihrer sozialen Gruppe. Hier sind weitere Versuche nötig, die Liza Moskowais und ihre Kollegen mit anderen Forschenden von der Tierärztlichen Hochschule in Wien derzeit vorbereiten. Übrigens ein Beispiel für Kooperation auf menschlicher Ebene, die über Grenzen und Kulturen hinweggeht. Die Forschenden wollen unter anderem testen, ob das helfende Schwein auch Risiken eingehen würde. Denn nur dann ließe sich von echtem Rettungsverhalten sprechen. Sie werden Herzfrequenzen messen und Hormonkonzentrationen bestimmen, um so herauszufinden, ob, wenn die Schweine helfen, dabei am Ende Empathie am Werk ist.
I believe that the pigs are helping each other because they understand something.
Ich glaube, dass die Schweine die Bedürfnisse der anderen verstehen. Das werden wir versuchen zu beweisen und andere einfachere Erklärungen ausschließen. Also etwa, ob Schweine eher ihren Freunden oder Verwandten helfen oder ob sie helfen, weil sie danach aus der Interaktion mit dem befreiten Schwein einen Vorteil ziehen. Wir wollen das alles systematisch testen und sehen, ob wir auch physiologische Anzeichen für empathische Regungen finden können. Dafür, dass ein Schwein an einem anderen emotional Anteil nimmt.
Warum Schweine sich gegenseitig helfen, Vampirfledermäuse einander Blut spenden, Ziegen anderen Ziegenfutter besorgen, für Liza Moskowais und ihre Kolleginnen und Kollegen gibt es noch viel zu erforschen.
Streit und Konkurrenz ist der Art immer schädlich und ihr habt reichlich die Mittel, sie zu vermeiden. Dieser Appell des Anarchisten und Geologen Peter Kropotkin gilt nicht nur für Menschen. Bei immer mehr Tierarten beweisen Forscherinnen und Forscher, dass Altruismus und Kooperation überlebenswichtig sind. Mehr tierische Themen von Radio Wissen findet ihr in der ARD Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Folge über die lang unterschätzten Schweine, über Freundschaften oder auch über Sex im Tierreich. Mehr Informationen zu diesem Stück gibt's in den Shownotes.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.